Also eine, es ist nur fair, will ich sagen, der anderen Person auch mitzuteilen, was man mit ihr nicht machen kann. Wo sie nicht an einen heranreicht, und zwar genau im Interesse einer Erweiterung der Kommunikation. Aber das lasse ich jetzt mal hier. Es ist ein Thema, das mich sagen wir, stark beschäftigt und das mit dem hier aber auch erstmal Schluss sein muss. Wollen Sie noch was sagen dazu? Dann schalte ich mal rüber. Und habe Ihnen allerdings nicht das hineingeschrieben, was jetzt der Rawls'sche Typus von Problemstellung ist, der dem zugrunde liegt, was er dann über das The Reasonable and the Rational sagt, also das Vernünftige und das Rationale, das klingt auch an Vernunft und Verstand. Er zitiert durchaus auch die deutsche Tradition und er beginnt die Überlegung, die dann zu seinen Toleranzvorstellungen führt, beginnt er mit der Unterscheidung zwischen dem, was vernünftig ist und dem, was rational ist, also was verstandesmäßig nachvollziehbar ist. Aber vorher muss ich Ihnen kurz erzählen, wo seine Inspiration herkommt. Und das ist etwas, was er die Original Position nennt. Das ist interessanterweise, ist völlig unabhängig voneinander, nicht, hat, aber es assoziiert ein wenig dieses Radical Translation. Es ist auch sowas Original. Es ist ein Original Position, Urzustand, wird es im Deutschen öfters übersetzt. Das ist nichts, was mich besonders glücklich macht. Anfang, was ist es? Sagen wir es mal so. Es ist ein Gedankenexperiment von der Art und Weise, dass er sagt, wir sind vor der Aufgabe, uns eine moderne Fassung der aufklärerischen sozialen Doktrin des Gesellschaftsvertrages zurechtzulegen. Der Gesellschaftsvertrag von Rousseau und den großen politischen Philosophen der Aufklärung, der besagt, die Gesellschaft basiert nicht auf gottgegebenen Strukturen, die vom Monarchen repräsentiert werden, sondern die Teilnehmer der Gesellschaft schließen sich zusammen unter bestimmten historischen Bedingungen zu einem Kontrakt, der sie gegenseitig bindet an bestimmte Prinzipien. Und das kann, also es gibt eine berühmte Konstruktion vom Hobbes im Leviathan, in der gesagt wird, das schaut in etwa, also skizzenweise so aus, und dass die Situation von Individuen in einer Gesellschaft des Wilden Westens, wo also jeder nur auf den eigenen Vorteil bedacht ist, eine extreme Unsicherheit bedeutet. Das ist sozusagen ein Szenario, das in diesem Zusammenhang angesprochen worden ist. Dieses Szenario, jeder für sich selbst und Gott gegen alle, ist nicht etwas, was für für gedeihliche Gesellschaftsentwicklung sehr gut ist. Deswegen ist zum Beispiel vorstellbar und von Hobbes so vorgeschlagen worden, dass diese Einzelindividuen sich zusammen tun und darauf einigen, dass sie ihre Autorität abtreten an einen Souverän. Und dieser Souverän, dem sie ihre Autorität abtreten, ist dafür verantwortlich, dass die öffentliche Sicherheit hergestellt wird. Das wäre so ein Typus von Gesellschaftsvertrag, der allerdings an dieser Stelle in eine absolute Monarchie mündet. Und Rousseau ist jemand, der diese Sache in
Frage gestellt hat und der also im Zusammenhang mit den Idealen, die dann die Ideale der Französischen Revolution geworden sind, gesagt hat, wir müssen das anders angehen. Wir müssen das angehen als den Vertrag freier Bürger. Die in einem Buch vor diesem Buch Political Liberalism, das Theorie der Gerechtigkeit heißt, hat Rawls vorgeschlagen, jetzt ein Szenario, wo man die Intuition dieses Rousseauschen Gesellschaftsvertrages ein bisschen griffiger in die Debatte der Philosophie einführen kann. Und das ist eben die Original Position und die schaut folgendermaßen aus. Stellen wir uns vor, dass bevor die Mitglieder einer Gesellschaft sich wirklich in dieser Gesellschaft finden, sich vorfinden mit einem bestimmten Körper, mit einer bestimmten Familiengeschichte und so, dass sie sich quasi im Fegefeuer, also Fegefeuer ist nachher, dem Korrelat zum Fegefeuer, das Fegefeuer ist nach dem Leben, sozusagen es gäbe etwas vor dem Leben, das ist natürlich ein bisschen nutzlose Verbildlichung. Also das stellen wir uns vor, es gibt einen Verhandlungsraum, bevor die einzelnen Personen in der Gesellschaft auftreten, so wie sie sind, und in diesem Verhandlungsraum könnten sie sich ausmachen, wie die Gesellschaft, in die sie hineinkommen, organisiert sein kann. Sie haben Repräsentanten in dieser Verhandlungssituation und Rawls sagt eben immer, das ist ein Gedankenkonstrukt zur Darstellung eines theoretischen Problems. Dieses Gedankenkonstrukt besteht darin, dass man sagt, die Personen, die dann in der Gesellschaft auf ganz bestimmte Weise quasi realisiert werden, ihr Leben führen, haben Vertreter in dieser vorgelagerten Situation und diese Vertreter, die müssen sie aushandeln. Für alle die Personen müssen sich die aushandeln, wie soll die Gesellschaft ausschauen, in die unsere Klienten hineingeboren werden. Ja? Und die Idee dahinter ist die, und zwar diese, der wichtigste Punkt, den habe ich noch nicht gesagt, der wichtigste Punkt ist, dass die Vertreter dieser wirklichen Personen nicht wissen, an welche Stelle der Gesellschaft sie hineingeboren werden. Also an welcher Stelle die wirklichen Personen dann stehen werden. Das sind Vertreter von Personen, so viel weiß man, aber man weiß nicht, also diese Verhandlungsführerinnen wissen nicht, wo die dann zu stehen kommen in der Gesellschaft. Und die Pointe darin ist natürlich jetzt die, dass wir für die wirklichen Personen, die wir sind, uns vorstellen, dass es Leute gibt, die für uns verhandeln, wie soll die Gesellschaft ausschauen und die möglichst optimal ist. Und die müssen das aber verhandeln, ohne zu wissen, wie reich, wie arm, wie begabt, wie nicht begabt, wie sozusagen hereditär verankert diese Person sein wird. Das heißt, es stehen den Vertreterinnen der realen Personen stehen nicht zur Verfügung Gründe aus der geschichtlichen Wirklichkeit. Und die Idee ist, dass unter diesen Bedingungen die Verhandlungen so geführt werden müssen, dass egal wo du dann am Ende auftauchst, ein Zustand der Gesellschaft ausgehandelt wird, der für alle fair ist, während der Verhandlungen kein Argument von der Art und Weise zur Verfügung steht, dass man sagt, aber ich möchte aber ich möchte, dass der König alle Gewalt hat, sagen wir das mal so, nicht? So ein Argument wie, ich möchte, dass in dieser Gesellschaft der König der absolute Monarch ist, Argument wird da nicht durchgehen, weil nämlich nicht garantiert ist, dass die Person, für die diese Vertreterin spricht, auch wirklich der König in der wirklichen Welt ist. Das heißt, die werden sich hüten und sie wird sich nicht durchsetzen. In dem Zusammenhang wird sich die Vertreterin nicht durchsetzen, weil die Mehrzahl der Teilnehmer sagen wird, für uns ist es nicht wünschenswert, dass eine Person, die nicht wir sind, wir können es nicht, es wäre zwar schön, wenn es mich erwischen würde, dann wäre ich der König, aber es ist nicht, es ist sozusagen nicht zu erwarten, das ist auch der anti-hobbesianische Gedanke, es ist nicht zu erwarten, dass alle Leute damit einverstanden sein werden, dass irgendjemand anderer, der nicht sie sind, die absolute Gewalt haben wird. Und das heißt, die Tendenz in diesem Beispiel besteht darin, dass sich faire und gleichberechtigte Gesellschaftsstrukturen an dieser Stelle entwickeln würden, aus dem einfachen Grund, weil den Leuten, die Gesellschaftsstrukturen verhandeln, die Argumente genommen sind per Gedankenexperiment, die Argumente genommen sind, die ihnen ganz einen bestimmten Sonderstatus garantieren.
Mir ist nicht ganz klar, warum für das Gedankenexperiment Repräsentantinnen und Repräsentanten vonnöten sind. Also so ein unnötiger Umweg, kommt mir vor. Weil wenn es ein Gedankenexperiment ist, dann muss es ja nicht unbedingt auf Praktikabilität Rücksicht nehmen.
Die Repräsentantinnen kommen deswegen, weil man die wirklichen Personen andernfalls, sozusagen im Alternativ, müsste man die wirklichen Personen ihrer Geschichte entkleiden. Das ist sozusagen philosophisch-technisch ist das nicht unwichtig und ist sozusagen auch in der Debatte thematisiert und kritisiert worden. Man könnte es natürlich auch so sagen, es wäre tatsächlich ein vereinfachender Schritt, ein gedanklich vereinfachender Schritt, dass man sagt, stellen Sie sich vor, Sie wissen nicht, ob Sie reich oder arm sind, ob Sie schwarz oder weiß sind, ob Sie Mann oder Frau sind, und dann müssen Sie eine Gesellschaft konstruieren, die mit einer Reihe von anderen Leuten, die es auch alle nicht wissen, und dann wird der Effekt der Fairness herauskommen. Nicht? Das wäre sozusagen, das würde den einen Zwischenschritt vermeiden. Das hätte allerdings die unschöne Konsequenz, dass jemand sehr leicht sagen kann, wer soll das sein? Wer bin ich, wenn ich nicht weiß, dass ich Mann oder Frau bin, dass ich weiß oder schwarz bin? Das wird sozusagen sehr schnell eine pure, abstrakte Person im Nirvana. Und der Grund, warum dieser Zwischenschritt eingezogen wird, ist, dass man sagt, da es sich sowieso nur um ein Gedankenexperiment handelt, kann ich dort abstrakte Personen unterbringen. Das sind keine Personen mit Fleisch und Blut. Die kann ich sozusagen dort als abstrakte Verhandlungsführer unterbringen. Aber ich zahle nicht den Preis dafür, dass die Personen, um die es wirklich geht, sich so verdünnen. Nicht? Und der Grund, sagen wir mal so.
Es wäre zum Beispiel möglich, vielleicht sowas anzunehmen wie Engel im Himmel, die dann Menschen werden und die machen einen großen Rat im Himmel, wissen noch nicht, was sie werden, wo sie hinkommen, wer sie werden und besprechen das, erinnert das Repräsentative schon ein bisschen an repräsentative Demokratie, und ich finde, wenn andere Leute beratschlagen oder wenn irgendwelche abstrakten Wesen beratschlagen, was Menschen, wo sie hinkommen sollen und was sie werden sollen, dann ist das schon wieder eine Art System von Kompromiss oder Entscheidungsfindung, die schon wieder andere Möglichkeiten ausschließt?
Ja, in dem Repräsentativ steckt das Thema schon drinnen. Das ist ein Wort, das der Rawls selber verwendet. Diese Idee, dass das Engel im Himmel sind, die nicht wissen, gefällt mir ganz gut. Das habe ich auch mit dem Fegefeuer sagen wollen. Ich möchte sagen wir, zur Verdeutlichung, warum der Rawls die Sache so darstellt, einen Punkt bringen, der ihm gleich auch entgegengehalten worden ist. Also ein wesentlicher Faktor in der Diskussion um diese Rawlschen Vorschläge ist genau der, dass gesagt wird, dieses Gedankenexperiment verlangt von uns zu viel. Es verlangt nämlich von uns, dass wir auf uns verzichten. Also es verlangt, dass die Personen, die darüber nachdenken, wie eine gerechte Gesellschaft ausschauen soll, auf Kenntnisse, auf Wissen verzichten, das aber notwendig ist für ihre Lebensführung. Also eine Form von Entkörperlichung, die dazu führt, und das wird dann dem Liberalismus vorgeworfen, die dazu führt, dass wir eigentlich nur über Prinzipien von allgemeiner Klassifikation reden, die abstrahieren von den real existierenden gesellschaftlichen Verhältnissen. Ein Stichwort von philosophischer Wichtigkeit, das da reinspielt, ist Kommunitarismus. Nicht? Die bekannte Auseinandersetzung des Liberalismus zwischen Kommunitarismus, um schlagwortartig zu sagen, die Kommunitarier, die sagen, an dieser Stelle sagen würden, diese Original Position, Ausnahmesituation, aus der die Gesellschaft konzeptualisiert wird, die ist immer schon entrückt einer anderen Situation gegenüber, nämlich dass es Personen und Gesellschaften nur unter bestimmten historischen Bedingungen in bestimmten Konfigurationen gibt. Du bist immer schon ein Teil deiner Geschichte und deiner Umgebung, du kannst aus dem nicht rausspringen, und sich vorzustellen, also das ist das Problem, sich vorzustellen, dass man rausspringen kann aus den Kontexten, in denen man aufgewachsen ist, sich das vorzustellen, ist eine falsche, ist ein falscher Beginn, ein falscher Anfang der philosophischen Überlegung. Der Rawls ist an dieser Stelle von der Idee her Kantianer, also wenn ich es mal in der Philosophiegeschichte ein bisschen verankern kann, ist diese Geschichte, der Kommunitarismus hat starke hegelianische Hintergründe von der Art und Weise, dass gesagt wird, du kannst nicht Erkenntnis auf die Art und Weise aufbauen, dass du dich jenseits einer jenseits der Erkenntnis aufstellst und dann einmal versuchst zu fragen, wie kannst du überhaupt erkennen. Das ist einer der entscheidenden Kritikpunkte von Hegel gegen Kant. Kant, der sagt, stellen wir uns mal die Frage, wie können wir überhaupt erkennen. Diese Art von kantianischer Prinzipienfrage gibt es in einem Echo bei Rawls im Zusammenhang mit Gesellschaft. Wie können wir uns vorstellen, dass gerechte Gesellschaft überhaupt möglich ist? Und wie stellen wir uns das vor? Das stellen wir uns einfach, stellen wir uns eben so vor, dass wir eine nachvollziehbare, rationale Struktur, Diskussion über die Struktur von Gesellschaft modellieren, unter Absehung von Geschichte. Und die hegelianische Antwort darauf, die kommunitaristische Antwort darauf ist, das kannst du nicht. die letztlich dann natürlich auch tendiert, und das ist ein Spannungsfeld, aus dem man nicht rauskommt in dem Zusammenhang, die letztlich auch darauf tendiert zu sagen, letztlich ist das Wille zur Macht, Durchsetzung. Es gibt letztlich diesen Standpunkt einer enthobenen Diskussion über das, wie die Gesellschaft, wie eine gerechte Gesellschaft ist, das gibt es letztlich nicht, sondern was eine gerechte Gesellschaft ist, bestimmt jeweils der die Macht, das Geld und so weiter hat. Nicht? Das ist die Tendenz, gegen die der Rawls eine Konstruktion versucht. Ja? Und was Sie ansprechen, ist genau, sagen wir mal, das Schwierige, das, was, wo er sozusagen darauf Acht gibt, dass er diese Konstruktion, er will in dieser Konstruktion tatsächlich das Motiv einer geschichtsenthobenen Betrachtungsweise, die eine kantianische Betrachtungsweise ist, aufgreifen und muss aber deswegen sozusagen extra ein paar Gedanken mit einfügen, die diese Geschichtsenthobenheit verkraftbar machen, nicht? Also plausibel. Plausibel machen auch den Kritikern, Kritikerinnen gegenüber. Also das wäre quasi, das wäre dazu zu sagen. Und jetzt das so viel also zur Original Position. Und jetzt sind wir steigen wir mal ein in die. Ja, nein, bevor wir das machen, die zwei, drei Sätze will ich da doch, wenn wir jetzt schon da sind, noch einmal zum Rückblick verwenden. Wie ich finde, besondere Attraktivität des Quine-Davidson, des Ansatzes von Quine-Davidson, besteht eben darin, dass da eine Form gefunden ist, mit diesen beiden Dingen umzugehen. Nicht? Also diese Insistenz darauf, dass wir nur verstehen können, wenn wir zu dem Ja sagen, was wir sind, und damit aber eine Pforte öffnen zu einem Verständnis von etwas Fremden, was das transzendiert, was wir schon haben, ist quasi ein Motiv, das an dieser Stelle hilfreich sein könnte. Gut, jetzt Rawls über Reasonable and Rational. Schauen wir es uns mal an. What is it that distinguishes the reasonable from the rational? In everyday speech we are aware of a difference and common examples readily bring it out. We say their proposal was perfectly rational given their strong bargaining position, but it was nevertheless highly unreasonable, even outrageous. Rather than define the reasonable directly, I specify two of its basic aspects as virtues of persons. Persons are reasonable in one basic aspect when, among equals, say, they are ready to propose principle and standards as fair terms of cooperation and to abide by them willingly, given the assurance that others will likewise do so. Those norms they view as reasonable for everyone to accept and therefore as justifiable to them, and they are ready to discuss the fair terms that others propose. The reasonable is an element of the idea of society as a system of fair cooperation, and that its fair terms be reasonable for all to accept is part of its idea of reciprocity. Reciprocity lies between the idea of impartiality, which is altruistic, and the idea of mutual advantage, understood as everyone's being advantaged with respect to one's present or expected situation as things are. Also, die schöne idealistische Idee ist Unparteilichkeit, motiviert von einer Vorstellung des Guten. Die Gegenidee ist Egoismus, als motiviert von dem, was mein eigener meine eigenen Interessen sind. Ein vernünftiges Verhalten besteht darin, sich einzulassen auf Spielregeln, die mit anderen geteilt werden und aufgrund derer man einen Abschätzungsspielraum mit den anderen Personen zusammen findet. Die zentrale Idee diesbezüglich ist die Reciprocity, also Reziprozität. Wir sind bereit, den anderen zuzugestehen, Prinzipien und Verhaltensweisen, die wir auch unsererseits in Anspruch nehmen. Und das ist jetzt der Gegenbegriff dazu, der Gegenbegriff gegen diese Reziprozität. Einerseits natürlich der unreasonable, das steht dann unten, was das ist, unwilling to honor or even to propose any general principles for specifying fair terms of cooperation. Der Kontrastbegriff dazu ist das Rationale. Und das Rationale bezieht sich nicht auf diese Art von wechselseitig geteilter Kooperativität, sondern bezieht sich auf den Einsatz von Vernunft zur Einschätzung und Optimierung der eigenen Interessen. Das ist, was dann als nächstes kommt. Die Rational Agents. The rational is a distinct idea from the reasonable and applies to a single unified agent with the powers of judgment and deliberation in seeking ends and interests peculiar its own. The rational applies to how these ends and interests are adopted and affirmed, as well as to how they are given priority. It also applies to the choice of means, in which case it is guided by such familiar principles as to adopt the most effective means to ends or to select the most probable alternatives, other things equal.
Ich glaube, man kann mit diesem Begriffspaar einiges anfangen, nicht? Man kann also in der am Anfang genannten Formulierung, das war durchaus rational, aber ganz unvernünftig, nicht? Beispiele sind da nicht schwer zu finden. Ist enthalten, dass man mit Hilfe des Verstandes Sachen argumentieren kann, die in einem gesellschaftlichen Kontext, der ein geteilter Kontext zwischen Personen ist, nicht funktioniert in dem Sinn, also unter den Bedingungen nicht funktioniert. Man sagt, du kannst, deine Argumentation ist zwar sozusagen, der kann ich nicht widersprechen, aber die ganze Argumentation macht keinen Sinn. Das hängt damit zusammen, dass rationale Argumentationen einen Preis dafür zahlen, dass sie, sagen wir mal, formal, logisch, konstruktiv, sehr scharf begrenzt sein können, nämlich der Preis, den sie dafür zahlen, ist, dass sie ausgeschnitten sind aus größeren Zusammenhängen, die immer Interaktionszusammenhänge in der Gesellschaft sind, nicht? Also die Bedingungen, unter denen ich bestimmte Effekte berechnen kann, korrekt gewählte Bedingungen sein. Das sind aber genau Bedingungen deshalb, weil ich absehe von dem, von der Situation, in der ich mich sehe. Also um es an einer grotesken Stelle zu sagen, ich kann sozusagen rational argumentieren und
auch berechnen, wie lange ich brauche, bis dieser Ast durchgeschnitten sein wird. Wenn ich nicht gleichzeitig bedenke, dass ich drauf sitze, werde ich das als unvernünftig betrachten, obwohl das rationale Vorgehen diesbezüglich unantastbar ist. Der Punkt, warum der Rawls diese Unterscheidung macht, also worauf er hin zielt und worauf er hin tendieren möchte, ist, dass er sich gegen eine Theorie wendet, die das Vernünftige aus dem Rationalen ableitet. Es wäre schön, wenn wir, und das ist etwas, was in der Philosophie immer wieder auftritt, einen Zusammenhang angeben könnten, der uns sozusagen rational festgelegte Prinzipien und das geordnete Verfolgen von rationalen Prinzipien durch einzelne Personen als Ausgangspunkt geben würde und wo man dann deduzieren könnte, wenn alle Leute sich rational, also sich verstandesmäßig korrekt verhalten, dann würden sie draufkommen, dass sie vernünftig sein müssen. Also du brauchst nur an den Verstand der einzelnen Person zu appellieren und dann würde deutlich werden, dass wenn die das richtig durchdenken, dann verhalten sie sich fair und kooperativ im sozusagen allgemeinen Zusammenhang. Das ist sozusagen ein hohes Ziel. Das heißt, das wäre, um es also im Zusammenhang mit Open Source zum Beispiel zu sagen, weil das etwas ist, womit ich mich immer sozusagen in Parallelkursen beschäftige. Das wäre so, dass man den Leuten demonstrieren könnte, dass sie auf Open Source umsteigen in ihrem eigenen hochpersönlichen Interesse. Also ich kann nicht leugnen, dass diese Argumentation mich gerade an diesem Beispiel immer wieder sehr attrahiert. Ja? Dass es auch Zusammenhänge gibt, wo das versucht wird und vielleicht sogar gelingt, dass man den Leuten sagt, also so etwas zu sagen wie, um es an dem Beispiel ist, an einem Beispiel zu bringen, es gibt eine Alternative dazu, dazwischen, wohin sich generelles Austauschformat für Textdokumente entwickeln wird und entwickeln soll. Das eine ist ODT und das andere ist OD. Also jedenfalls ist es ein Format, das gehört Microsoft, und das andere Format, das gehört niemandem. Und das sind ODT und Open Document Format, ODF glaube ich, ODF und ODT oder sowas. Und jetzt steht man sozusagen vor der Frage, wie ist zu argumentieren, welches der beiden Formate zu empfehlen ist. Und an der Stelle gibt es ein starkes Argument dafür zu sagen, also gut, überleg dir, welche Vorteile hast du, wenn du das Microsoft-Format wählst. Da gibt es bestimmte Vorteile. Word startet schneller, Word ist vielleicht besser konvertierbar an bestimmten Stellen. Außerdem sind so nette Icons da drinnen. Das macht doch viel mehr Spaß. Das andere Argument ist zu sagen, aber wenn du das gewählt haben wirst, dann werden die Bedingungen der Austauschbarkeit dieses Formates werden diktiert von einer Firma, die dann auch sagen kann, unter welchen Bedingungen die nächsten Versionen stehen etc. Ist es an dieser Stelle, würde ich doch vorschlagen zu sagen, es ist vernünftig, es ist sozusagen ein direkter Weg von der Verständlichkeit zur Vernünftigkeit. Es musste doch möglich sein, den Leuten zu sagen, in eurem eigenen wohlverstandenen, rationalen, egoistischen Interesse ist es besser, vernünftig zu werden. Ja? Vernünftig in dem Sinn von fair und gleichem Austausch eines Word-Formates, nicht? Eines Dateiformates. An der Stelle ist irgendwie greifbar, dass das schon was für sich hat. Ja? Schön wäre es, wenn das so funktionieren würde. Man weiß an diesem Beispiel habe ich es gerade gezeigt, dass diese Deduktion so leicht nicht rübergeht, und für den Argumentationsgang von Rawls ist entscheidend, dass er sagt, das geht tatsächlich nicht, wir müssen darauf verzichten, auf diese Form von Übergang, und haben also so etwas, hier habe ich es Ihnen aufgeschrieben: The reasonable and the rational are taken as two distinct and independent basic ideas. They are distinct in that there is no thought of deriving one from the other. In particular, there is no thought of deriving the reasonable from the rational. In the history of moral thought, some have tried to do this. Jetzt hier den einen Schritt weiter. Das sind also Komplementärideen, die brauchen einander. Das ist jetzt das nächste Interessante. Die bloß einfach Agierende, die einfach vernünftig sind, denen fehlen die Zwecke, ihre eigenen Zwecke, die sie aufgrund ihrer eigenen Kalkulationen verfolgen, um in eine Kooperation einzutreten. Also er sagt, Leute, die bereit sind zu kooperieren, ja, schön und gut, aber in der Kooperation müssen sie selber etwas vertreten, und das, was sie vertreten, bemisst sich für sie nach Nutzenüberlegungen für die einzelne Person. Das soll und kann man nicht weglassen. Wenn es andererseits diese nur nutzenüberlegenden Leute gibt, in der Ökonomie habe ich erfahren, heißt das die rationalen Nutzenoptimierer. Nicht? Die nationale Nutzenoptimierer, denen fehlt der Sinn der Gerechtigkeit die Erfassung der unabhängigen Gültigkeit, der Gültigkeit von Fremdansprüchen. Gut, da kommt ein kleiner Seitenhieb auf bestimmte Formen von Philosophie. Die Richtung, in die das jetzt weitergeht, möchte ich so kurz noch andeuten, und da komme ich dann das nächste Mal zu sprechen darauf, dass angesichts der Frage, wie geht man in einem pluralistischen Gesellschaftszustand mit Kontroversen um? Also wir sind bereit zu kooperieren, aber unsere Kooperationsangebote, die Angebote der Kooperation sind gebunden an unsere eigenen Orientierungen. Und in einer pluralistischen Gesellschaft divergieren die. Es divergieren die rationalen Kalküle der einzelnen Personen, die dennoch in einer Gesellschaft kooperativ sind. Die Idee der Gerechtigkeit als Fairness, die sich entwickelt aus der Idee, stellen wir uns eine Gesellschaft vor, die wir so verhandeln, dass wir nicht wissen, wo wir in der Gesellschaft sein werden, ist sozusagen schön und gut als ein allgemeiner Rahmen, aber wir müssen diesen allgemeinen Rahmen jetzt genau unter dem Aspekt sehen, dass wir uns rational verhalten wollen und müssen und damit in Kontroversen geraten mit anderen Leuten. Und da wird der Punkt sein, ich nenne quasi nur den Punkt, auf den das hinausgeht: Es wird einen reasonable dissent geben. Es ist also es wird nach Rolls Auffassung wird es so sein, dass wir im Rahmen dieser Vernünftigkeit uns gegenseitig zugestehen können und sollen, dass wir uns dass wir sozusagen vernünftig divergieren in unseren Auffassungen. Und dieses vernünftig innerhalb der Vernünftigkeit divergieren ist genau und wichtigerweise keine skeptische Position, komme ich noch sozusagen durch. Das hat einen Vernunftgehalt. Das ist nicht die Position, wo man sagt, da kommt man dann in einen Bereich, da ist es dann schon wurscht. Da kommt man in einen Bereich, da ist alles möglich. Da kommt man in einen Bereich, da kann ich dir nichts mehr sagen. Sondern, so wie das hier angelegt ist, von der politischen Seite her, man kommt in einen Bereich, in dem der getragen wird von einer Gerechtigkeitsauffassung als Fairness, Gleichheit, Kooperation. Und innerhalb dieser gemeinsam geteilten Gerechtigkeitsauffassung ist es vernünftig, einander zuzugestehen, dass bestimmte Übereinstimmungen nicht gesetzt werden können. Und die Aufgabe von Rawls besteht dann natürlich darin, zu erklären, wie man eine Gesellschaft aufbauen kann, die an dieser Stelle so in ein Zwielicht gerät. Nicht? In das Zwielicht nicht verzichten zu wollen. Also wie kann ich nicht verzichten auf meine Überzeugungen und gleichzeitig sagen, es ist vernünftig, dass der andere Überzeugungen hat. Wie vermeide ich es, dass mir da dann sozusagen der Zugang zur Wahrheit entgleitet? Sie kennen das Problem. Wir machen weiter das nächste Mal.